zwischen Regulation und Verzicht. Zwei Bücher zur Klimakrise, besprochen für das Info3-Heft im März 2022 und auch gelesen von Anna-Katharina Demelt. Bliebe es doch bei der Klimakrise. Aber das ist wohl eine Illusion. Die menschengemachten Veränderungen des Klimas gehen einher mit einem rasanten Artensterben, mit Pandemien, mit Gerechtigkeitsfragen, die von fossilverstärkter Unterdrückung aufgeworfen werden. All diese Problemlagen sind miteinander verbunden und bedingen sich gegenseitig. Das führen einem beide hier anzuzeigende Bücher vor Augen. Die Menschheit hat sich in eine Situation manövriert, aus der es keine einfachen Auswege geben wird. Und man ahnt, dass in den nächsten Jahrzehnten kaum ein Stein auf dem anderen bleiben dürfte, wenn ein menschenwürdiges Leben auf der Erde weiterhin möglich sein soll. Ansonsten sind die beiden Bücher aber denkbar unterschiedlich. Das eine, Noch haben wir die Wahl, gibt Gespräche wieder, die die 1996 geborene Fridays for Future-Aktivistin Luisa Neubauer und der 35 Jahre ältere stellvertretende Chefredakteur der Zeit miteinander geführt haben. Locker im Ton, ernst in der Sache, vertrauen beide letztlich auf die Kraft von Politik und die Regeln, die sie setzt. Das andere Buch, das Ökohumanistische Manifest, hat ebenfalls zwei Autoren, Pierre Ibisch und Jörg Sommer, beide in den 1960er Jahren geboren, Professor für Naturschutz der eine, Politikwissenschaftler und Soziologe der andere und miteinander verbunden durch ihr Engagement für die Deutsche Umweltstiftung. Ihr Buch, bei dem man nicht weiß, welche Teile von wem stammen, bedient sich des strengen Tons eines Manifestes. Sie fordern Haltung ein und stellen sich auf wenige Prinzipien, die das Verhältnis zwischen Mensch und Natur grundlegend verwandeln wollen. Die Gespräche zwischen Luisa und Bernd, so werden sie im Buch durchgängig genannt, haben vor der letzten Bundestagswahl stattgefunden. Noch haben wir die Wahl, spricht jedoch keine Wahlempfehlung aus, beleuchtet aber den Politikbetrieb und die Haltungen der Parteien zur Klimakrise recht genau. Damit ist es auch nach der Wahl noch interessant. Bernd steuert Hintergründe und vergangene Entwicklungen bei. Luisa vertritt kompetent und pfiffig die entrüstete Attitüde vieler Klimaaktivisten ihrer Generation. Ich fing an, mich zu empören, so richtig, meine ich, so dass es in der Brust pocht, erzählt sie am Ende des biografischen Einstiegskapitels. Diese Empörung bekommt auch Bernd ab, dem sie stellvertretend für seine ganze Generation vorwirft, in den letzten 30 Jahren viel zu wenig getan zu haben. Da geraten die beiden richtig aneinander, und auch bei der Rolle, die die Medien für die ganze Thematik spielen, haben sie sehr verschiedene Gesichtspunkte. In der Analyse des Handelns der politischen Akteure sind sie sich hingegen oft einig. Bei den Argumenten, die sie gegen die Forderung, das Bevölkerungswachstum zu stoppen, ins Feld führen, oder bei der Widerlegung der These, man könne Fleisch und Autofahren nicht verteuern, weil sich das die Ärmsten dann nicht mehr leisten könnten, ziehen sie am gleichen Strang. Am Ende des Buches zeigen sich jedoch nochmals zwei ganz unterschiedliche Sichtweisen. Bernd Ulrich plädiert letztlich doch für den individuellen Verzicht als treibende Kraft. Er sagt, beinahe jeder Verlust, jedes weniger war ein Gewinn. Es geht darum, die materielle Seite von allem, was wir tun, zu reduzieren, zugunsten von Zeit von Menschen für Menschen in Pflege, Schule, Sozialarbeit, Kultur. Luisa Neubauer hält die Betonung des individuellen Verzichts hingegen für Augenwischerei und plädiert für systemische Veränderungen. Es muss über Reduktion und Verbote geredet werden, aber in erster Linie beim Ausbau von Mobilität, beim Schutz von Industrie und industrieller Landwirtschaft, bei Subventionen, Preisen und Ausbeutungsverhältnissen. Die Messung des individuellen CO2-Fußabdrucks hält sie für einen der Höhepunkte der destruktiven, manipulierten und höchst erfolgreichen Verlangsamung und Zerstreuung der Klimadebatte. Die Reduktion einer strukturellen, systemischen, politischen Frage auf den Einzelnen. Das alles ist gut argumentiert und trotz der bisweilen etwas anstrengenden moralischen Herangehensweise bringt das Buch einen zum Nach- und Weiterdenken. In noch größerem Maße ist das beim ökohumanistischen Manifest der Fall. Die Autoren halten alle politischen Maßnahmen, alle Verbote und allen Naturschutz für völlig unzureichend, solange diese aus einem Denken resultieren, das die Probleme zwar verursacht hat, aber nicht lösen kann. Dem materialistisch-reduktionistischen Denken, das den Menschen auf eine egoistische Weise in den Mittelpunkt stellt. Jetzt fordert die Natur die Schulden zurück, die die Menschheit in den letzten Jahrhunderten bei ihr gemacht hat. Neues Denken kann sich einzig aus den Fragen ergeben, wer wir sind, warum wir sind, was wir können oder auch nicht können und welchen Platz wir in der Welt haben. Diese Fragen führen zum einen dahin, dass wir Menschen ein Teil der Natur sind, dass wir abhängig sind von ihr, viel mehr als sie von uns, und dass wir nicht außerhalb oder gegen sie leben können. Wir müssen die planetaren Grenzen akzeptieren. Das ist der ökologische Teil des Manifests. Zugleich aber hat der Mensch die Fähigkeit zur Erkenntnis und zu vernünftigem Denken und Handeln, und er ist zum Guten befähigt, aber im Menschen war immer das antagonistische Potenzial, Mensch zu sein oder Unmensch zu werden. Das ist der humanistische Teil des Manifests. Solche Ambivalenzen durchziehen das ganze Buch. Die Ambivalenz zwischen Zugehörigkeit zur Natur und menschlichem Gestaltungsvermögen, die Ambivalenz zwischen der Utopie der Vervollkommnung des Menschen und dem Bösen, die Ambivalenz zwischen der Schätzung des Individuums und den Gefahren eines überbordenden Anthropozentrismus. Sie erzeugen eine Stimmung, die der äußeren Schwellensituation durchaus angemessen ist. Die von uns Menschen entfesselten Probleme haben sich bis in die Atmosphäre aufgetürmt. Was durch solche Überlegungen entsteht, nennen die Autoren geerdetes Denken und es bindet den Menschen zurück an seine Naturgrundlage. Ein im Kern unmenschlicher Anthropozentrismus wird verwandelt, indem der Mensch sich absichtlich in seinen natürlichen Umkreis einbettet, ohne dabei das eigentlich Menschliche aufzugeben. Daraus kann gutes Leben entstehen. Das ist mehr eine Willensfrage als eine Frage von Regeln. Deshalb schreiben die Autoren auch keine Handlungen vor, aber sie machen drastisch klar, dass der jetzige Pfad anthropozentrischer Allmachtskategorien die Katastrophe nur beschleunigen wird. Wir pflanzen lieber Millionen Bäume, statt den noch existierenden Wald sein Werk in Ruhe tun zu lassen. Wir ersetzen mit Milliardenaufwand ressourcenverbrauchende, übergewichtige, für sinnlose Mobilität verwendete Benzinkarossen durch ressourcenverbrauchende, übergewichtige, für sinnlose Mobilität verwendete Elektrokarossen. Wir glauben, wir könnten Natur reparieren, CO2 aus der Atmosphäre saugen und die Folgen unserer zivilisatorischen Fehlentwicklungen technologiebetrieben ausputzen. Wir glauben noch immer, wir könnten die Erde retten, indem wir sie uns völlig unterwerfen. Das ist eine durchaus eindrückliche Sprache. Statt also über Regeln und Vorschriften nachzudenken, denken die Autoren ihren Ökohumanismus in verschiedene Bereiche hinein weiter. Einer davon ist eine Idee von Eigentum, die es in Bezug auf die Natur nicht geben kann, wenn wir doch selbst ein Teil von ihr sind. Möglich sind lediglich Nutzungsrechte. Wirtschaft ist ein Werkzeug und Wertschöpfung kann künftig nur sein, was nicht Lebensgrundlagen zerstört, sondern sie pflegt und befördert. Alles andere ist Schadschöpfung. In der Bildung geht es für die Autoren vor allem um den Erwerb von Menschlichkeit. Dafür müssen Entfaltungshilfen und Selbstwirksamkeit im Zentrum stehen, statt Wissensanhäufung. Und Demokratie braucht Partizipation, um überhaupt zukunftsfähig zu sein. Die Leserinnen dieser Zeitschrift werden im Ökohumanistischen Manifest viele Anknüpfungspunkte finden und sich verstärkt aufgefordert fühlen, gemeinsam mit der Natur den nächsten Schritt der Menschheitsentwicklung anzugehen. Es ist nicht nur die große Politik, es ist auch nicht nur der individuelle Verzicht, was die Krisen überwindet, es sind vor allem die gemeinsam gebildeten, lebendigen Zusammenhänge, in denen gutes Leben beginnt. Noch haben wir die Wahl, ein Gespräch über Freiheit, Ökologie und den Konflikt der Generationen von Luisa Neubauer und Bernd Ulrich ist erschienen bei Tropen, Stuttgart 2021, 240 Seiten für 18 Euro. Das Ökohumanistische Manifest »Unsere Zukunft in der Natur« von Pierre Ibisch und Jörg Sommer ist bei Hirzel erschienen, Stuttgart 2022, 176 Seiten, 15 Euro. Beide Bücher gibt es auch im Info3-Shop unter www.info3.de.